Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Aufsteiger Holstein Kiel kämpft in seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga von Anfang an gegen den Abstieg. Gerne würde der Verein zu seinem 125-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr noch erstklassig sein, klar. Der Klub aus Schleswig-Holstein hat eine lange Tradition. 1912 gewannen die Störche, wie sie von den Fans und manchem Sportreporter auch genannt werden, als erster Verein im Norden die deutsche Meisterschaft. Thorsten Philips hat sich mit seiner Geschichte vor und nach den beiden Weltkriegen beschäftigt und dabei herausgefunden, dass die damaligen Verantwortlichen politisch äußerst anpassungsfähig waren.
Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Wolfsburg vor ein paar Wochen. Die Holstein-Fans erinnern an die erste deutsche Meisterschaft von Kiel vor dem Ersten Weltkrieg. Holstein profitierte vom Reichskriegshafen, den es in Kiel schon seit 1871 gab. Der Fußball sollte die Matrosen fit halten. Viele Soldaten spielten deshalb bei Holstein. An die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnert heute ein Denkmal mit den Namen der Spieler auf einer Bronzeplatte. Befestigt ist diese auf einem 5 Meter hohen und 2 Meter breiten ockerfarbenen Klotz. Und dieses Denkmal steht auf dem Vorplatz des Stadions. Patrick Nawe, Leiter der sogenannten History-Abteilung des Vereins.
Dort war ja auch unser Meistertorschütze Ernst Möller, leider Gottes dabei, der ja 1912 unser Siegtor geschossen hat im Endspiel und 4 Jahre später in Frankreich verwundet wurde und verstorben ist und dort auch dann beerdigt wurde.
Die Geschichte der KSV Holstein hat viele dunkle Flecken. Vor allem in der NS-Zeit, berichtet Sozialhistoriker Dr. Tim Kassel, der beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband als Geschäftsführer arbeitet. Er spricht wortwörtlich von vorauseilendem Gehorsam.
Bei Holstein sind da besonders 2 Punkte festzustellen, die zumindest bereits zu Beginn der NS-Zeit sowas wie eine gewisse Nähe zum NS-Regime nahelegen. Das sind nämlich 2 in Eigenregie vorgenommene Veränderungen der Vereinsstruktur. Das war einmal, dass Holstein bereits im Juni 1933 das sogenannte Führerprinzip einführte.
Das heißt, dass nur der Vorsitzende allein die Entscheidungen für den Verein treffen durfte und nicht wie noch lange in anderen Fußballvereinen der ganze Vorstand. Bei Holstein war das in dieser Zeit Karl Friese, der den Verein nach Recherchen von Dr. Tim Kassel zu einem Vorzeigeverein im Sinne der NS-Regierung machte.
Und ferner stellte Holstein dann zum Jahreswechsel 1934-35 mit Wilhelm Apphuhn einen sogenannten Dietwart ein, der für die gesellschaftspolitische Schulung der Mitglieder verantwortlich war. Diese Maßnahme wurde den Verein durch das Regime aber erst ab dem April 1937 offiziell zur Pflicht gemacht. Insofern zeigt auch dieser 2. Punkt, dass Holstein da schon gewisse Grundprinzipien des nationalsozialistischen Systems mit aufgenommen hat für sich.
Sportlich war Holstein Kiel in der NS-Zeit nicht mehr so erfolgreich wie vor dem Ersten Weltkrieg. Zu einem weiteren Titelgewinn reichte es nicht mehr, aber vor allem ein Soldat der Marine sorgte für Furore.
Da ist natürlich in der NS-Zeit ganz klar Ottmar Walter zu nennen, berühmter deutscher Fußballer, Nationalspieler. Ich denke, der dürfte jedem Fußballinteressierten ein Begriff sein. Der ist zu seiner Marinezeit nach Kiel gekommen und hat dann entsprechend für Holstein Fußball gespielt und dort auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt.
Ottmar Walter hatte sich als 18-Jähriger für 3 Jahre freiwillig zur Marine gemeldet und war in Kiel stationiert. Anfang 1943, in seinem ersten Spiel, machte er gleich mehrere Tore beim Sieg gegen St. Pauli.
Na, es ist natürlich ganz klar, dass der Sport und der Fußball insbesondere weiter eine große Bedeutung hatte, auch nach der Machtergreifung 1933 durch die Nationalsozialisten. Sportlich war klar, die Gauliga im Norden hier war die höchste Spielklasse. Da waren dann die Top-Teams HSV, St. Pauli, Holstein Kiel, Altona 93 natürlich. Das waren so die Mannschaften, die dort ganz oben standen. Der HSV natürlich als einer der Vorreiter vor uns noch. Und wir haben in der Zeit auch mehrfach die Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreicht. Das heißt, wir haben ja diesen ganz großen Erfolg noch einmal 1943 gehabt, wo wir in der deutschen Meisterschaft noch mal Dritter geworden sind.
1943 im Viertelfinale Gegen die damals Unbezwingbaren aus Gelsenkirchen gewann Holstein dank Ottmar Walter mit 4:1.
In der Endrunde, Juni 1943, haben wir hier vermutlich das beste Spiel der Vereinsgeschichte abgeliefert. Das Spiel wurde auch mehrfach unterbrochen in der Spielzeit. Drohten immer Bombenalarm hier Kiel als Reichskriegshafen, immer unter besonderem Beschuss und Bedrohung. Aber das Spiel haben wir tatsächlich 4:1 gewonnen.
Kiel wurde am Ende Dritter. Im Halbfinale verlor Holstein gegen den späteren Meister Dresdner SC.
Und nach 43 sollte es eigentlich noch weitergehen, aber die Saison 43-44 wurde dann irgendwann abgebrochen. Dann war wirklich Schluss mit dem Fußball.
Der Krieg hinterließ auch in Kiel seine Spuren.
Als wir hier die Rasenheizung vor 5 Jahren eingerichtet haben, war das auch noch ein Problem, weil diese Bombentrichter wurden nach dem Krieg mit Bauschutt und alten Gemäuern von zerstörten Häusern einfach aufgefüllt. Und das Ganze ist natürlich abgesackt mit den Jahren. Wir knüpfen heute an unsere ganz großen Zeiten an und wir müssen nicht mehr nur noch von damals reden. Wir können beides. Wir können von damals reden und wir können von der tollen Bundesliga reden. Wir haben in unserem Jubiläumsjahr, und das ist ja nächstes Jahr der 125-jährige Geburtstag, in der ersten Bundesliga gespielt. Da gibt es nicht viele Traditionsvereine von.